Damals wie auch heute bahnte sich ein Umbruch an, welcher alle Aspekte des Lebens berührte. Großmächte, zerrissen von inneren zentrifugalen Kräften, versuchten sich durch Kriege gegen außen am Leben zu halten. Kriege, so hoffte man im Stillen, sollten die Auflösungserscheinungen im Inneren unter Kontrolle bringen, aufbegehrende Minoritäten in Schach halten und den Besitzstand der führenden Gesellschaftsschichten auch für die nächste Generation sicherstellen. Die Rechnung ging auf die Dauer nicht auf. Die alte Ordnung ging im Gewirr des Ersten Weltkrieges unter. Und die einstigen Monarchien mussten Arbeiterräten, sozialistischen Republiken und später sogar faschistischen Terrorregimen weichen. Der Verlust der alten Ordnung und des etablierten Selbstverständnisses wurde von vielen Intellektuellen und Künstlern in ihren Arbeiten vorweggenommen, Jahre bevor es zum endgültigen Zusammenbruch kam.
O du lieber Augustin, 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 o du lieber Augustin, alles ist hin. Das Geld ist weg, das Gut ist weg, Augustin, liegst im Dreck. O du lieber Augustin, alles ist hin, alles ist hin.
Die Zeichen der Auflösung der alten Ordnung wurden von Musikern, Schriftstellern und Künstlern in ihrer Arbeit festgehalten und Ansätze neuer Werte aufgezeichnet. Schönberg, Berg und Weberns neue atonale Musik löste die bestehende harmonische Struktur der klassischen Musik auf. Kokoschka, Klimt und Schiele lösten die rein dekorative, lineare Kunst ihrer Vorgänger auf und ersetzten sie durch expressionistische Farben und Gefühlslandschaften des Wiener Jugendstils. Und Hoffmannsthal, Schnitzler und Krauss erweiterten den literarischen Naturalismus durch symbolistische und expressionistische Stilmittel. Ähnliche Aufbruchsstimmung herrschte in den Wissenschaften. Neue Schulen entstanden in der Nationalökonomie durch Menger, Schumpeter und von Hayek. In der Medizin und Psychologie durch Freud, Adler, Rank und Ehrenfels. In der Architektur durch Loos und Hoffmann, in der Philosophie durch Husserl, Wittgenstein und Mach. Und in der Soziologie und Politik durch Viktor Adler, Martin Buber und Theodor Herzl. Drei zentrale Themen waren es, die das Zeitgeschehen des Wiener Fin de Siècle beherrschten. Die Suche nach Identität, der Identität der Nation wie auch der Identität des Individuums, die Faszination durch den Tod, auch bezogen auf den drohenden Untergang der K&K-Monarchie mit ihrer Vielvölkergemeinschaft und der Sehnsucht nach Transformation. Sei dies Verwandlung im Sinne religiöser Läuterung oder im Sinne künstlerischer Kreativität und Selbsterneuerung. Arthur Schnitzlers Erzählung Leutnant Gustl ist in Form und Inhalt repräsentativ für diese Zeit. In knapp 3 Dutzend Seiten entwirft Schnitzler einen Abriss der österreichischen Realität. Der Protagonist der Erzählung ist ein Leutnant der K&K-Armee, einer Armee, welche zum Schluss als letzte Institution die auflösenden, zentrifugalen Kräfte noch im Banne halten konnte. Von der Form her ist Leutnant Gustl repräsentativ, weil Schnitzler die alte Erzählungsform auflöst. Zum ersten Mal in der deutschsprachigen Literatur wird hier die Technik des inneren Monologes angewandt. Durch das Hörbarmachen der inneren Gefühle und Gedanken macht der Dichter es dem Leser möglich, am inneren Erleben des Protagonisten teilzunehmen. Durch das gekonnte Anwenden des inneren Monologes zerbricht das bisher als feste Einheit behandelte Individuum zu Teilaspekten. Beim Hineinhören in die inneren Gedanken und Gefühle wird es dem Leser bald klar, dass hinter der Maske des adretten, selbstsicher auftretenden Offiziers ein unheiles Chaos besteht von sich gegenseitig bekämpfenden, aggressiven und libidinösen Impulsen, Gedankenfetzen und Gefühlssplittern, welche der Protagonist nur so lange unter Kontrolle halten kann, als seine Fassade nicht in Frage gestellt wird. Der freien Assoziation der Psychoanalyse ähnlich ermöglicht der innere Monolog ein Hinabsteigen in die Finsternis der seelischen Zerrissenheit dieses fast stereotypischen Fin-de-Siècle-Repräsentanten. Die Erzählung schildert den Verlust des Selbstwertgefühls eines Leutnants, welcher in seiner Ehre verletzt an Suizid denkt und nur durch einen Zufall von seinem Tod bewahrt wird. Die Erzählung beruht auf folgender Geschichte. Am Ende eines ihn langweilenden Oratoriums eilt Leutnant Gustl auf die Garderobe zu. Er hat sich ein fesches Wiener Mädel angelacht und hofft, die reizende Dame zu einem Abendcafé einladen zu können. Sie wird aber an der Pforte von einem Mann abgeholt und der enttäuschte Leutnant drängelt sich missmutig in die Menge hinein. Der Mann vor ihm, ein kräftig gebauter Bäckermeister, fühlt sich von ihm gestoßen, dreht sich um, fasst den Säbelgriff des Leutnants und droht, den Säbel zu zerbrechen und die Stücke ans Regimentskommando zu schicken. Nach dem damaligen Ehrenkodex kann der Leutnant nicht auf einer solchen Beleidigung sitzen bleiben. Entweder schlägt er den Bäckermeister sofort zu Boden oder er fordert ihn zum Duell. Der Leutnant verpasst aber die Chance, den Bäckermeister sofort anzugreifen, und beim Weggehen aus dem Foyer kommt ihm in den Sinn, dass er diesen auch nicht zu einem Duell fordern kann. Da der Bäckermeister keine Standesperson ist und daher von der Ehrenhandlung eines Duells ausgeschlossen ist. Der Schimpf bleibt am Leutnant haften. Ihm bleibt nur noch die Wahl, seinen Dienst zu quittieren oder seine Schande durch Selbstmord aus der Welt zu schaffen. Ein einfacher Abend wird zur Tragödie. Wolfram Berger liest nun aus Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler.
Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe? Na, warten wir lieber noch ein bisschen. So, ob der Blödist meine Nummer nehmen möchte? Sieh, 224, da hängt er. Haben's keine Augen? Da hängt er. Na, Gott sei Dank. Also bitte. Der Dicke da verstellt einem schier die ganze Garderobe. Bitte sehr.
Geduld, Geduld.
Was sagt der Kerl?
Nur ein bisschen Geduld.
Dem muss ich doch antworten. Machen Sie doch Platz.
Na, Sie werden's auch nicht versäumen.
Was sagt er da? Sagt er das zu mir? Das ist doch stark. Das darf ich mir nicht gefallen lassen.
Ruhig.
Was meinen Sie? Ach, so ein Ton, da hört sich doch alles auf.
Stoßen Sie nicht.
Sie halten Sie das Maul. Das hätte ich nicht sagen sollen, ich war zu grob. Na, jetzt ist schon geschehen.
Wie meinen?
Jetzt dreht er sich um. Den kenne ich ja. Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Kaffeehaus kommt. Was macht denn der da? Hat sich auch eine Tochter oder sowas bei der Singakademie. Ja, was ist denn das? Ja, was macht er denn? Mir scheint gar... Ja, meiner Seele hat den Griff von meinem Säbel in der Hand. Ist der Kerl verrückt?
Sieh her, Leutnant, jetzt seien's ganz stark.
Was sagt er da? Um Gottes Willen, es hat's doch keiner gehört. Nein, er redet ganz leise. Ja, warum lasst er denn meinen Säbel nicht aus? Herrgott, noch einmal. Da heißt's rabiat sein. Ich bring seine Hand vom Griff nicht weg. Nur keinen Skandal jetzt. Ist nicht am Ende der Major hinter mir? Bemerkt's nur niemand, dass er den Griff von meinem Säbel hält? Er redet ja zu mir. Was redet er denn?
Herr Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so ziehe ich den Säbel aus der Scheide, zerbreche ihn und schicke das Stück an Ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich, Sie dummer Bub?
Was hat er gesagt? Mir scheint, ich träume. Redet er wirklich zu mir? Ich soll etwas antworten.
Aber der Kerl macht ja ernst, der zieht wirklich den Säbel heraus. Herrgott, er tut's. Ich spür's, er reißt schon dran. Was redet er denn? Um Gottes Willen, nur kein Skandal. Was redet er denn noch immer? Aber ich will Ihnen die Karriere nicht verderben, also schön brav sein. So haben Sie keine Angst, es hat niemand was gehört. Es ist schon alles gut, so. Und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habet Ehre, Herr Leutnant, hat mich sehr gefreut. Habet Ehre.
Um Gottes Willen, habe ich geträumt? Hat er das wirklich gesagt? Wo ist er denn? Na, da geht er. Ich müsste den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Um Gottes Willen, es hat's doch niemand gehört. Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr. Warum gehe ich denn nicht hin und haue ihm den Schädel auseinander? Nein, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Gleich hätte ich's tun müssen. Warum habe ich's denn nicht gleich getan? Ich hab's ja nicht können. Er hatte den Griff nicht auslassen. Und er ist 10-mal stärker als ich. Wenn ich noch ein Wort gesagt hätte, hätte er mir wirklich den Säbel zerbrochen. Ich muss ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat. Wenn's ein Mensch gehört hätte, so müsste ich mich ja stand der Bäde erschießen. Vielleicht ist es doch ein Traum gewesen. Warum schaut mich denn der Herr dort an der Säule so an? Hat der am Ende was gehört? Ich werde ihn fragen. Fragen? Ich bin ja verrückt. Wie schaue ich denn aus? Merkt man mir was an? Ich muss ja ganz blass sein. Wo ist der Hund? Ich muss ihn umbringen. Fort ist er. Überhaupt schon ganz leer. Wo ist denn mein Mantel? Hab ihn ja schon angezogen. Ich hab's gar nicht bemerkt. Wer hat mir denn geholfen? Der da, dem muss ich ein Sechserl geben. So. Aber was ist denn das? Ist es denn wirklich geschehen? Hat wirklich einer so zu mir geredet? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt? Und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen? Aber ich habe ihn nicht können. Er hat eine Faust gehabt wie Eisen. Ich bin ja dagestanden wie angenagelt. Nein, ich muss den Verstand verloren gehabt haben, sonst hätte ich mit der anderen Hand. Aber da hätte er ja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen und aus wär's gewesen. Alles wär aus gewesen. Und nachher, wie er fortgegangen ist, war's zu spät. Ich habe ihm doch nicht den Säbel von hinten in den Leib rennen können. Was, bin ich schon auf der Straße? Wie bin ich denn da herausgekommen? So kühl ist es. Ja, der Wind, der ist gut. Wer ist denn das da drüben? Warum schauen denn die zu mir herüber? Am Ende haben die was gehört? Nein, es kann niemand was gehört haben. Ich weiß ja, ich habe mich gleich nachher umgeschaut. Keiner hat sich um mich gekümmert, niemand hat was gehört. Aber gesagt hat das. Wenn's auch niemand gehört hat, gesagt hat das doch. Und ich bin dagestanden und hab mir's gefallen lassen. Wie wenn mich einer vor den Kopf geschlagen hätte. Aber ich habe ja nichts sagen können, nichts tun können. Es war ja noch das Einzige, was mir übrig geblieben ist. Staat sein. Das fürchterlich ist nicht zum Aushalten. Ich muss ihn totschlagen, wo ich ihn treffe.
Mir sagt das einer, mir sagt das so ein Kerl, so ein Hund. Und er kennt mich. Herrgott, noch einmal, er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kann jedem Menschen erzählen, dass er mir das gesagt hat. Nein, das wird er ja nicht tun, sonst hätte er auch nicht so leise geredet. Er hat auch nur wollen, dass ich es allein höre. Aber wer garantiert mir, dass er es nicht doch erzählt, heute oder morgen, seiner Frau, seiner Tochter, seinen Bekannten im Kaffeehaus? Um Gottes Willen, morgen sehe ich ihn ja wieder. Wenn ich morgen ins Kaffeehaus komme, sitzt er wieder dort wie alle Tag und spielt seinen Tapper mit dem Herrn Schlesinger und mit dem Kunstblumenhändler? Nein, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Wenn ich ihn sehe, so hau ich ihn zusammen. Nein, das darf ich ja nicht. Gleich hätte ich's tun müssen, gleich. Wenn's nur gegangen wäre. Ich werde zum Obersten gehen und ihm die Sache melden. Ja, zum Obersten. Der Oberst ist immer sehr freundlich. Und ich werde ihm sagen, Herr Oberst, mir die Gehorsamst. Er hat den Griff gehalten, er hat ihn nicht auslassen. Es war genau so, als wenn ich ohne Waffe gewesen wäre. Was wird der Oberst sagen? Was er sagen wird? Aber da gibt's ja nur eins, quittieren mit Schimpf und Schand. Quittieren! Sind es Freiwillige da drüben? Ekelhaft, bei Nacht schauen sie aus wie Offiziere. Sie salutieren. Wenn die wüssten. Da ist jetzt das Café Hochleitner. Sind jetzt gewiss ein paar Kameraden drin, vielleicht auch einer oder der andere, den ich kenne. Wenn ich es dem ersten Besten erzählen möchte, aber so, als wäre es einem anderen passiert. Ich bin ja schon ganz irrsinnig. Wo laufe ich denn da herum? Was tue ich denn da auf der Straße? Aber wo soll ich denn hin? Habe ich nicht zum Leidinger wollen? Unter Menschen mich niedersetzen. Ich glaube, ein jeder müsste mir's ansehen. Ja, aber irgendwas muss doch geschehen. Was soll denn geschehen? Nichts. Es hat ja niemand was gehört. Es weiß ja niemand was. In dem Moment weiß niemand was. Wenn ich jetzt zu ihm in die Wohnung ginge und ihn beschwören möchte, dass es niemandem erzählt? Ach, lieber gleich eine Kugel vor dem Kopf als sowas. Wäre so das Gescheiteste? Das Gescheiteste? Das Gescheiteste? Ja, gibt ja überhaupt nichts anderes. Gibt nichts anderes. Wenn ich den Oberst fragen möchte, oder den Kopetzky oder den Plani oder den Friedmeier, jeder möchte sagen, es bleibt ja nichts anderes übrig. Wie wär's, wenn ich mit dem Kopetzky spreche? Ja, es wäre doch das Vernünftigste. Schon wegen morgen. Na, natürlich, wegen morgen. Um 4 in der Reiterkaserne. Ich soll mich ja morgen um 4 Uhr schlagen. Und ich darf's ja nimmer, ich bin satisfaktionsunfähig. Unsinn. Kein Mensch weiß was. Es laufen viele herum, denen ärgere Sachen passiert sind als mir. Was hat man sich nicht alles von dem Deckerer erzählt, wie er sich mit dem Räderhof geschossen hat? Und der Ehrenrat hat entschieden, das Duell darf stattfinden. Aber wie möchte der Ehrenrat bei mir entscheiden? Dummer Bub. Und ich bin dagestanden. Heiliger Himmel, ist doch ganz egal, ob ein anderer was weiß. Ich weiß es doch. Und das ist die Hauptsache. Ich spüre, dass ich jetzt wer anderer bin als vor einer Stunde.
Ich weiß, dass ich satisfaktionsunfähig bin und darum muss ich mich totschießen. Keine ruhige Minute hätte ich mehr im Leben. Immer hätte ich die Angst, dass es doch einer erfahren könnte, so oder so, und dass mir es einmal einer ins Gesicht sagt, was heute Abend geschehen ist. Was für ein glücklicher Mensch bin ich vor einer Stunde gewesen. Muss mir der Kopetzki die Karte schenken und die Steffi muss mir absagen, das Mensch? Von sowas hängt man ab. Nachmittag war noch alles schön und gut und jetzt bin ich ein verlorener Mensch und muss mich totschießen. Warum renne ich denn so? Es läuft mir ja nichts davon.
Zum Totschießen bleibt dem Leutnant Gustl noch Zeit genug. So irrt er zunächst in der Stadt umher, verbringt die Nacht auf einer Parkbank im Prater und am Morgen...
Was ist denn? Johann! Wo sitze ich denn? Heiliger Himmel, eingeschlafen bin ich. Hunger habe ich. Früher ist es mir immer sonderbar vorgekommen, dass die Leute, die verurteilt sind, in der Früh noch ihren Kaffee trinken und ihr Zigarre rauchen. Donnerwetter geraucht habe ich gar nicht. Gar keine Lust zum Rauchen. Es ist komisch. Ich hätte Lust, in mein Kaffeehaus zu gehen. Ja, aufgesperrt ist schon. Und von uns ist jetzt doch keiner dort. Und wenn schon, ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. Um 6 hat er noch im Kaffeehaus gefrühstückt und um 7 hat er sich erschossen. Ganz ruhig bin ich wieder. Das Gehen ist so angenehm. Und das Schönste ist, dass mich keiner zwingt. Wenn ich wollte, könnte ich noch immer den ganzen Krempel hinschmeißen. Amerika. Was ist das Krempel? Was ist ein Krempel? Mir scheint, ich habe den Sonnenstich. Oho, bin ich vielleicht deshalb so ruhig, weil ich mir immer noch einbilde, ich muss nicht? Ich muss. Ich muss. Nein, ich will. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, Gustl, dass du dir die Uniform ausziehst und durchgehst? Und der verfluchte Hund lacht sich den Buckel voll. Und der Kopetzki selbst möchte dir nicht mehr die Hand geben. Ach was, ist das nicht egal, was nachher geschieht? Ich erfasse ja doch nimmer. Da schlagen die Bäume aus. Im Volksgarten habe ich einmal eine angesprochen. Ein rotes Kleid hat sie angehabt. In der Strozigasse hat sie gewohnt. Nachher hat sie der Rochlitz übernommen. Ja, mir scheint, er hat sie noch immer, aber er redet nicht mehr davon. Schämt sich vielleicht. Jetzt schlaft die Steffi noch. So lieb sieht sie aus, wenn sie schläft. Als wenn sie nicht bis 5 zählen könnte. Ja, wenn sie schlafen, schauen sie alle so aus. Ich sollte doch noch ein Wort schreiben. Ja, warum denn nicht? Es tut sie doch ein jeder, dass er vorher noch Briefe schreibt. Auch der Clara sollte schreiben, dass sie den Papa und die Mama tröstet. Ja, und was man halt so schreibt. Und dem Kopetzki doch auch. Meiner Seele, mir kommt vor, es wäre viel leichter, wenn man ein paar Leuten Adieu gesagt hätte. Und die Anzeige an das Regimentskommando und die 160 Gulden für den Ballard. Eigentlich noch viel zu tun. Na, es hat mir ja keiner geschafft, dass ich es um 7 tue. Von 8 an ist noch immer Zeit genug zum Todsein. Todsein, ja. So heißt's. Da kann man nichts machen.
Ringstraße. Jetzt bin ich ja bald in meinem Kaffeehaus. Mir scheint gar, ich freue mich aufs Frühstück. Es ist nicht zum Glauben. Ja, nach dem Frühstück zünde ich mir eine Zigarre an und dann gehe ich nach Haus und schreibe. Ja, vor allem mache ich die Anzeige ans Kommando. Dann kommt der Brief an die Clara, dann an den Kopetzky und dann an die Steffi. Was soll ich denn dem Luder schreiben? Mein liebes Kind, du hast wohl nicht gedacht. Was Unsinn. Mein liebes Kind, ich danke dir sehr. Mein liebes Kind, bevor ich von hinnen gehe, will ich es nicht verabsäumen. Ach, na, Briefschreiben war auch nie meine starke Seite. Mein liebes Kind, ein letztes Lebewohl von deinem Gustl. Die Augen, die sie machen wird. Ist doch ein Glück, dass ich nicht in sie verliebt war. Das muss traurig sein, wenn man eine gern hat und so. Na, Gustl, sei gut. So ist es auch traurig genug. Nach der Steffi wäre noch manche andere gekommen und am Ende auch eine, die was wert ist. Junges Mädel aus guter Familie mit Kaution. Es wäre ganz schön gewesen. Der Clara muss ich ausführlich schreiben, dass ich nicht habe anders können. Du musst mir verzeihen, liebe Schwester, und bitte tröste auch die lieben Eltern. Ich weiß, dass ich euch allen manche Sorge gemacht habe und manchen Schmerz bereitet, aber glaube mir, ich habe euch alle immer sehr lieb gehabt. Und ich hoffe, du wirst noch einmal glücklich werden, meine liebe Clara, und deinen unglücklichen Bruder nicht ganz vergessen. Ich schreibe lieber gar nicht. Nein, da wird mir zum Weinen. Es beißt mich ja schon in den Augen, wenn ich dran denke. Höchstens im Kopetzky schreibe ich. Ein kameradschaftliches Lebewohl und er soll es den anderen ausrichten. Ist schon 6? Nein, 3/4. Ist das ein liebes Gesichtel? Der kleine Fratz mit den schwarzen Augen, den ich so oft in der Florianigasse treffe. Was die sagen wird? Aber die weiß ja gar nicht, wer ich bin. Die wird sich nur wundern, dass sie mich nicht mehr sieht. Vorgestern habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal spreche ich sie an. Kokettiert hat sie genug. So jung war die. Am Ende war die gar noch eine Unschuld. Ja, Gustl, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Der da hat sicher auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Na, jetzt wird er schön nach Haus gehen und sich niederlegen. Ich auch. Jetzt wird's ernst, Gustl, ja. Na, wenn nicht einmal das bissel grausen wäre, so wäre ja schon gar nichts dran. Und im Ganzen muss ich schon selber sagen, halte ich mich brav. Aber wohin denn noch? Das ist ja schon mein Kaffeehaus. Auskehren tun sie noch. Na, geh mal hinein.
Leutnant Gustl erreicht also das Kaffeehaus, geht hinein, setzt sich an seinen Tisch, trinkt seine Melange mit Haut und hört vom Kellner, dass der Bäckermeister gestern Nacht vom Schlag getroffen, verstorben ist.
Tot ist er. Keiner weiß was und nichts ist geschehen. Und das Mords Glück, dass ich in das Kaffeehaus gegangen bin. Sonst hätte ich mich ja ganz umsonst erschossen. Es ist doch wie eine Fügung des Schicksals. Wo ist denn der Rudolf? So, mit dem Feuerburschen redet er. Also tot ist er. Ich kann es doch gar nicht glauben. Am liebsten möchte ich hingehen, um es zu sehen.
Am Ende hat ihn der Schlag getroffen aus Wut, aus verhaltenem Zorn. Warum, ist mir ganz egal. Die Hauptsache ist, er ist tot und ich darf leben. Und alles kehrt wieder mein. Komisch, wie mir da immerfort die Semmel einbrock, die mir der Herr Habetswallner gebacken hat. Schmeckt mir ganz gut, Herr von Habetswallner. Famos! So, jetzt möchte ich noch ein Zigarrl rauchen. Ich bin so froh, so froh. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Es muss ja was geschehen, sonst trifft mich auch noch der Schlag vor lauter Freude. In einer Viertelstunde gehe ich hinüber in die Kaserne und lasse mich von Johann Kalt abreiben. Um 7:30 sind die Quergriff und um 9:30 ist Exerzieren. Und der Steffi schreibe ich, sie muss sich für heute Abend freimachen und wenn's Graz gilt. Und Nachmittag um 4 das Duell mit dem Doktor. Na, wart, mein Lieber, wart, mein Lieber. Ich bin grad gut aufgelegt. Dich hau ich zu Krähenfleisch.
Dies also waren die entscheidenden Passagen aus Arthur Schnitzlers Erzählung Leutnant Gustl, gelesen von Wolfram Berger. Leutnant Gustls heile Welt zerfällt in erschreckender Schnelle. Von Beschimpfung zu Ehrenverletzung, zu fehlender Satisfaktionsmöglichkeit und schon zerbricht die fassadenhafte Persönlichkeit des Paradesoldaten. Gekränkt und an seinem Selbstverständnis zutiefst erschüttert, zerfällt sein Selbstwertgefühl. Sein Ich ist zu schwach. Leutnant Gustl bringt nicht mehr die Kraft auf, den Dienst zu quittieren, eine neue Existenz aufzubauen und somit am Leben zu bleiben. Seine soziale Rolle ist zerstört und somit muss auch seine ganze Person zerstört werden. Der Selbstmord wird dabei zur erlösenden Vernichtung der brüchig gewordenen sozialen Rolle. Diese Personalunion zwischen sozialer Rolle und Selbstverständnis wird von Leutnant Gustl nie in Frage gestellt. Den Menschen Gustl gibt es nicht. Existieren tut nur die Rolle des Leutnants der K&K-Armee Österreich-Ungarns. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass Gustl seinen Elan und seine Aggressivität ohne große Mühe zurückgewinnt. Mit dem Tod des Bäckermeisters ist seine Ehre gerettet. Die soziale Rolle des Offiziers zerfällt nicht und das Leben kann weitergehen im alten Trab, als ob nichts geschehen wäre. Besinnung, Selbstkritik, ernsthafte Analyse der eigenen Gefühle finden nicht statt. Das Leben geht weiter bis zur nächsten Katastrophe. Genauso ging es weiter mit der K&K-Monarchie bis hin zur letzten großen Katastrophe. Nach dem Ersten Weltkrieg erholte sie sich nicht mehr. Die Fassade platzte und aus der Tiefe herauf stiegen ungehemmt die primitivsten Aggressionen des späteren Austrofaschismus.